Der Kasper, der war kerngesund, ein dicker Bub und kugelrund. Er hatte Backen rot und frisch, die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal fing er an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am nächsten Tag, ja sieh nur her, da war er schon viel magerer. Da fing er wieder an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am dritten Tag, oh weh und ach, wie ist der Kasper dünn und schwach. Doch als die Suppe kam herein, gleich fing er wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Am vierten Tage endlich gar, der Kasper wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am fünften Tage tot. Moin, liebe Gemeinde. Das war der Suppenkasper aus dem Struwwelpeter. Ein Buch, das der Frankfurter Arzt und Psychiater Heinrich Hoffmann 1844 als Weihnachtsgeschenk für seinen dreijährigen Sohn geschrieben hat. Als Vorlesegeschichte zum Einschlafen. Ja, dann gute Nacht. Mir hat diese Geschichte zum Glück nie jemand vorgelesen. Aber ich glaube, wir alle sind so oder so ähnlich groß geworden und erzogen worden. Und ich meine jetzt nicht mit Essstörungen oder mit einseitiger Ernährung, vielleicht auch, sondern mit der Androhung von schlimmen Konsequenzen. Denn im ganzen Struwwelpeter-Buch geht es ja um Kinder bzw. Menschen, die sich nicht an Regeln und Konventionen halten. Die so wie der Suppenkasper einfach mal Nein sagen. Und es geht darum zu zeigen, was für sie für schlimme Konsequenzen sich daraus entwickeln. Alles übrigens extrem brutal und martialisch. Ich meine, das hat er seinem dreijährigen Sohn vorgelesen. Der Struwwelpeter, der sollte helfen, wohlerzogen und auf jeden Fall angepasste Kinder zu schaffen. Die sind dann nicht so anstrengend und die essen natürlich die Suppe auf, die man ihnen vorsetzt. Kinder, die halt einfach Ja sagen statt Nein. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich finde das ganz schön schrecklich. So wie das ganze Buch. Und der Typ war Psychiater. Von dem erwartet man ja eigentlich ein bisschen mehr. Ich meine, warum fragt denn eigentlich auch niemand, warum der Suppenkasper die Suppe nicht mehr essen will? Vielleicht hat er ja einen guten Grund gehabt. Vielleicht war er allergisch auf irgendwas. Vielleicht war sie einfach versalzen. Vielleicht hat er sich Sorgen gemacht wegen irgendwas. Vielleicht hatte er eine krankhafte Essstörung. All das, das könnte ja hinter seinem Nein stehen. Aber wisst ihr, was das Problem mit diesen ganzen Dingen ist? Was all diese Gründe gemeinsam haben? All diese Gründe machen Arbeit. Sie sorgen dafür, dass ich entweder neu kochen muss oder dass ich Zeit investieren muss, um herauszufinden, warum er denn nicht essen will, der gute Kasper. Das ist viel einfacher, das Nein zu übergehen, das Ganze als Bockigkeit abzustempeln und einfach zu sagen, ja, selbst schuld, dann trag halt die Konsequenzen. Und für alle, die jetzt glauben, das geht sie nicht an, weil sie keine Kinder haben oder weil ihre Kinder aus dem Gröbsten raus sind, weit gefehlt, denn dieses Denken, das prägt unseren ganzen Umgang mit Menschen. Mit Erwachsenen machen wir das gar nicht groß anders. Die Kollegin, die immer wieder Sachen in Frage stellt, die hinterfragt, wie ist denn oft die Zicke oder die Emanze? Neue Ideen werden sowieso abgewiegelt, weil wir haben das ja schon immer so gemacht, wie wir es machen. Und der Nachbar, der so ein bisschen eigene Lebensvorstellung hat, bei dem der Rasen nicht immer glatt gemäht ist, der so ein bisschen wild aussieht, naja, das ist dann halt der Spinner oder der Paradiesvogel. Den nehmen wir nicht richtig ernst. Und all das machen wir, um uns nicht mit ihrem Nein auseinandersetzen zu müssen. Ihrem Nein zu Entscheidungen und zu Konventionen. Denn wenn ihr Nein per se falsch ist, brauchen wir uns ja gar nicht damit zu beschäftigen, warum sie sich so anders verhalten. Aber heute geht's genau darum, um das Wort Nein und um das Nichterfüllen von Erwartungen. Und ich weiß nicht, wie es für euch das ist. Für mich ist das ein Thema, bei dem ich mir wirklich an die eigene Nase fassen muss. Denn so ein Nein und so ein Stellen gegen Konventionen, das fällt mir meistens gar nicht so leicht. weil das unbequem ist und anstrengend ist. Und zu tun habe ich eigentlich schon genug. Deswegen lasst uns mal einen Blick in den Predigttext für heute werfen. Ich lese aus Genesis 1 die Verse 15 bis 20. Der König von Ägypten ließ die beiden hebräischen Hebammen Schifra und Pua rufen und befahl ihnen: Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt beisteht, dann achtet darauf, ob sie einen Sohn oder eine Tochter zur Welt bringen. Die männlichen Nachkommen müsst ihr sofort umbringen, nur die Mädchen dürft ihr am Leben lassen. Die Hebammen aber gehorchten Gott und befolgten den Befehl des Königs nicht. Sie ließen auch die Söhne am Leben. Da ließ der König die Hebammen kommen und fragte sie: Warum widersetzt ihr euch meinem Befehl und lasst die Jungen am Leben? Sie antworteten dem Pharao: Die hebräischen Frauen sind kräftiger als die ägyptischen. Bis die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie das Kind schon längst zur Welt gebracht. So vermehrte sich das Volk Israel auch weiterhin und wurde immer mächtiger. Gott aber ließ es den Hebammen gut gehen. Ich glaube, wenn man jemanden von außerhalb fragen würde, ob sie denken, dass das so ein typischer Text fürs Christentum ist, ich bin mir sicher, die meisten würden Nein sagen. Denn unser Glaube, der wird ziemlich oft gleichgesetzt mit Unterordnung, mit Hörigkeit, mit dem zu tun, was einem gesagt wird. Mir hat das mal ein Arbeitskollege bei einem Nebenjob so ins Gesicht gesagt: Du kannst da leider nicht mitreden, sonst kriegst du Angst um dein Seelenheil. Das war so halb scherzhaft gemeint. Aber ich glaube, die Haltung, die war bei ihm schon: Christen müssen tun, was in der Bibel steht, sonst schlottern ihnen die Knie, weil sie Angst haben, sie kommen in die Hölle. Ich meine, es gibt ja sogar gute Gründe, das zu denken. Denn gerade im Alten Testament bestraft Gott ja wirklich an einer Menge Stellen Menschen, die sich nicht an die Regeln halten. Manchmal ähnlich drakonisch wie im Struwwelpeter. Und auch im Neuen Testament passen Aussagen in dieses Muster. Jesus selbst sagt ja: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Was nichts anderes ist, wie: Haltet euch an die Regeln und begehrt nicht auf. Und auch der Römerbrief hat eine Menge Passagen, die einem sagen: Lebt angepasst. Man kann also schon den Eindruck bekommen, Christen sollen halt einfach Ja und Amen sagen und sich angepasst an die Regeln halten. Aber dieser Bibeltext, der zeigt uns eine ganz andere Seite des Glaubens. Dieser Text ist ein richtiges, lautes Nein. Zusammen mit einem Ja, das kannst du mal voll vergessen. Aber lasst uns den Text mal genauer anschauen. Worum geht's da eigentlich? Dieser Text, der steht direkt nach den Erzvätergeschichten. Hinter Abraham, Jakob und Esau, im Anschluss an die Josef-Erzählung. Und er schließt direkt dann daran an. Wer nochmal eine Zusammenfassung braucht: Josef, der überhebliche Lieblingssohn seines Vaters Jakobs, wird von seinen genervten Brüdern als Sklave nach Ägypten verfrachtet, um endlich Ruhe vor ihm zu haben. Und da, am eigentlichen Tiefpunkt, bekommt Josefs Leben durch Gottes Hilfe eine überraschende Wendung. Und er wird zum obersten Berater des Pharaos. Und weil man sich im Leben bekanntlich immer zweimal sieht, treibt eine große Hungersnot seine Familie nach Ägypten, wo die Familie sich dann wieder sieht, ihre Probleme ausräumt und sich dafür viele Jahrzehnte niederlässt. Wenn man sich die Geschichte genauer anguckt, würden heutige wahrscheinlich einige Menschen dazu sagen, das waren Wirtschaftsflüchtlinge, die eine Parallelgesellschaft aufgebaut haben und eigentlich nur die ganze Zeit Kinder in die Welt gesetzt haben. Das ist heute typisch, wie manche Leute auf Immigranten sehen. Und so zu denken, und diese Angst vor Fremden und Überfremdung, die ist auch gar keine neue Erfindung. Denn viele Jahre, nachdem sie sich in Ägypten niedergelassen haben, und damit auch viele Pharaonen später, denkt ein Pharao genau das: Die Israeliten, die sind ihm suspekt. Sie werden immer mehr, sie arbeiten zwar fleißig, aber sonst bleiben sie unter sich. Sie heiraten nur untereinander und leben streng nach ihrem eigenen Glauben. Klingt fast ein bisschen wie Stammtischgewurbel, oder? Auf jeden Fall, weil der Pharao das nicht versteht, macht ihm das Angst. Und statt dieses friedliche Nebeneinander durch Annäherung zu einem Miteinander werden zu lassen, setzt er auf Konfrontation und versucht, das Volk Israel klein zu halten. Erst versucht er den Israeliten so viel Fronarbeit und Zwangsarbeiten aufzuerlegen, dass sie am Ende des Tages so müde sind, dass sie kein Interesse mehr an Sex haben und Kinder kriegen. Funktioniert aber nicht. Das Volk wächst trotzdem weiter. Und deshalb führt die Angst des Pharaos zu dieser drastischen Forderung, die er den beiden Hebammen stellt. Tötet alle männlichen Neugeborenen. Aber sie sagen nein. Sie weigern sich. Und wir alle sehen diesen Text an und wissen, natürlich machen sie das. Und natürlich machen sie mit ihrem Nein genau das Richtige. Aber warum denken wir das eigentlich? Was macht ihr Nein denn zu einem richtigen Nein? Klar, sie hören auf Gott. Und es steht ja auch ziemlich deutlich in den 10 Geboten, du sollst nicht töten. An dieses Gebot halten sie sich. Aber streng genommen brechen sie dabei mindestens 2 andere Gebote. Du sollst nicht lügen, steht auch in den 10 Geboten. Genauso wie die Sache mit den Töten. Und sie stellen sich gegen die weltliche Obrigkeit, statt ihr zu gehorchen. Sie geben dem Kaiser bzw. dem Pharao nicht, was des Pharaos ist und was er verlangt. Unterordnung, Gehorsam. Also, warum ist es denn richtig und woanders nicht mit dem Nein? Darüber kann man wirklich ganz, ganz lange predigen und ganz, ganz viele unterschiedliche Bibelstellen zitieren und gegeneinander abwägen, welche zählt mehr und welche weniger. Also macht's euch jetzt gemütlich, das dauert ein bisschen. Nee, dauert's nicht, denn man kann das auch viel einfacher haben. Aber einfacher heißt eben nicht, dieser Frage auszuweichen und zu sagen, ja, das ist halt einfach so. Denn die Frage, wann und wo das Nein von Christen nicht nur erlaubt ist, sondern geboten ist, die ist heute ja genauso relevant. Wieso finde ich das Nein der Flüchtlingsretter auf dem Mittelmeer zu den Verboten herauszufahren oder in die Häfen reinzufahren richtig? Wieso finde ich ihre Auflehnung richtig? Und warum ernerven mich auf der anderen Seite die Neins der Querdenker und Corona-Beschränkungen zu den Corona-Beschränkungen auf ihren Demos so sehr? Liegt es nur an meiner Sozialisation? Hängt das nur davon ab, wie ich groß geworden bin? Oder gibt es dafür eine nachvollziehbare Richtschnur, wann ein Nein angebracht ist und wo man dann halt auch einfach auf der anderen Seite seine Suppe auslöffeln muss? Ich glaube, dieser Text gibt uns eine Antwort. Und zwar nicht erst, wenn ich 30 Parallelstellen dazu ziehe. Ich muss dabei nicht mal intensiv schauen, was die Frauen eigentlich machen, sondern ich muss nur schauen, was sie sind. Schifra und Pua sind Hebammen. Das ist ihr Beruf. Das ist ihr Sein. Hebammen, ganz, ganz früher waren das ältere weibliche Familienangehörige, die das Baby bei der Geburt in Empfang genommen haben. Die das wirklich das Leben aufgehoben haben und der Mutter an die Brust gelegt haben. Später kam dann noch ganz viel medizinisches Wissen und Beratungskompetenz dazu. Aber ganz rudimentär beschrieben ist das auch noch heute die Aufgabe einer Hebamme. Das Leben anheben, es zu schützen und das Leben zu fördern. Und nichts anderes tun die Frauen hier im Text. Sie erhalten und fördern das Leben. Mit ihren Handlungen, mit ihrem ganzen Sein sagen sie Nein dazu, das Leben klein zu halten und es zu begrenzen. Und das reicht völlig als Maßstab zur Entscheidung. Denn wenn wir uns Gottes Wesen mal anschauen, dann ist das eine seiner wichtigsten und zentralsten Eigenschaften. Gott liebt das Leben. Und Gott will, dass das Leben gelingt. Dafür hat er seine Gebote gegeben. Nicht, um uns Menschen klein zu halten und zu reglementieren, sondern damit unser Leben bestmöglich und möglichst konfliktfrei laufen und sich entwickeln kann. Darum geht es Gott in seiner Beziehung zu uns. Darum, dass wir ein gutes und befreites Leben führen können. Und wenn ein Nein dabei hilft, es ist egal, ob wir dadurch zum Suppenkasper werden oder nicht, dann ist dieses Nein die richtige Entscheidung. Deshalb ist es notwendig, wenn private Rettungsteams Nein sagen und weiter das Leben, wenn Menschen auf dem Mittelmeer retten. Genauso wie es völlig unangebracht ist, laut auf dem Schlossplatz in Stuttgart Nein zu brüllen und dabei ein Querdenker-T-Shirt zu tragen. Versteht mich nicht falsch. Ich finde absolut, dass man nicht jede Corona-Schutzmaßnahme toll und richtig finden muss. Manche verstehe ich auch nicht. Und man darf und muss darüber diskutieren. Das tun wir ja auch ständig. Aber eins ist ganz sicher. Sich ohne Mundschutz und Abstände zusammenzustellen und jegliche Verantwortung für den Schutz von Schwächeren abzulehnen, das dient dem Leben auf keinen Fall. Das ist kein Nein, das das Leben fördert und schützt, sondern das ist ein Nein aus Angst, Egoismus und Bequemlichkeit. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, in der Theorie klingt das alles toll und einfach. Aber wenn man alleine in einer Gruppe ist, in der alle anderen denken, eben, dass ein Ja angebracht ist, dann ist das mit dem Nein gar nicht mehr so einfach. Und dann ist es viel, viel einfacher, die Füße still zu halten und einfach mitzumachen. Stimmt. Ist es. Und war es auch schon immer. War es bei den Hebammen damals auch schon. Ich bin mir sicher, die hatten auch nicht wirklich große Lust auf dieses Nein. Die werden richtig viel Angst gehabt haben. Das sind einfache Frauen. Und die stehen einem der mächtigsten Männer der Welt gegenüber. Und sie widersetzen sich ihm. Und sie werden dabei auch noch erwischt. Wie soll man mit diesem Druck denn umgehen? Wie soll man in dieser Situation denn sein Nein vertreten können? Beim ersten Blick in den Text könnte man ja sagen, die Antwort ist, lüg dir halt einfach deinen Weg frei. Aber das klingt mir ehrlich gesagt zu negativ. Ich würde eher sagen, sei mutig und clever und spiel mit dem, was der andere dir entgegenbringt. Denn eigentlich ist das, was sie da ja machen und was sie dem Pharao auftaschen, ziemlich platt. Die Hebräerinnen, die sind anders. Bis wir da sind, haben sie die Jungs schon auf die Welt gepresst. Als wären das so ein paar wilde, muskelbepackte Amazonen-Gebärmaschinen. Das ist natürlich ganz offensichtlich riesiger Blödsinn. Aber es passt in das Zerrbild des Pharaos, in seine Angst. Und deswegen schluckt er erstmal diese Ausrede. Und ich glaube, heute funktioniert das auch noch ganz ähnlich. Mutig und clever, sein Nein in diese Welt zu setzen. Das hier ist Florian Schröder. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein öffentlich-rechtlicher Fernsehmoderator. Und der hat genau das gemacht, mutig und clever Nein gesagt. Der hat sich letzten Sommer durch clever angebrachte Kritik an seinem Arbeitgeber Redezeit auf einer der größten Querdenker-Demos in Stuttgart besorgt. Glaubt, man kann sagen, er hat sich die ergaunert. Und da hat er dann auf der Bühne diesen Menschen auf eine tolle, immer noch respektvolle Art und Weise Nein gesagt. Zu ihrer Ablehnung und ihrem Egoismus. Wenn ihr das nicht kennt, schaut euch das an. Auf YouTube findet ihr diese Szene ein paar Mal. Das sage ich euch nicht, weil ich glaube, dass es dran ist, dass wir alle jetzt losgehen und irgendwelche Demos bomben. Sondern ich sage das, um euch zu zeigen, dass das auch heute noch geht. Dass es auch noch heute möglich ist, in Drucksituationen kreativ und vielleicht sogar ein bisschen dreist Nein zu sagen. Und deshalb mache ich euch Mut. Seid mutig und clever. Sagt Nein, wo es dem Leben dient. Und seid euch sicher, dem Gott, der das Leben liebt, dem gefällt das. Amen.